Im Alter selbstbestimmt und sorgenfrei leben. Mit der Sicherheit, jederzeit gut umsorgt zu sein. Dies ermöglicht Ihnen die Residenz am Kurpark in Schlangenbad. Hier finden Seniorinnen und Senioren nicht nur ein Zuhause, sondern auch Lebensqualität, Gemeinschaft und Geborgenheit. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem persönlichen Besichtigungstermin oder unter www.residenz-rehbein.de.
Reingehört. Ein Podcast der VRM. Ein Hochhaus in Babenhausen, 187 Bewohner, ein Abend im Juni. Und plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Teile der Fassade brechen herunter, das Gebäude wird evakuiert. Menschen dürfen nur das Nötigste mitnehmen. Eigentlich sollten die Bewohner nur kurzfristig ausziehen müssen, bis eben die Fassade repariert wurde. Doch aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen Monate. Bis heute ist unklar, wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Was genau in dem Hochhaus im Erloch im Osten Babenhausens passiert ist, wie es dazu kommen konnte und wie es ist, über so einen außergewöhnlichen Fall zu berichten, genau darum geht es heute in dieser Folge. Wir haben reingehört. Mein Name ist Lea Arnold, ich bin Volontärin der VRM und spreche mit Silke Drescher, Redakteurin im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Sie hat die Ereignisse in Babenhausen begleitet. Am 4. Juni wurden die Menschen im Babenhäuser-Hochhaus evakuiert, aber die Probleme liegen schon länger zurück. Schon vor der Evakuierung gab es Beschwerden. Was hat's damit auf sich?
Ja genau, also bevor die Evakuierung stattgefunden hat, gab es schon Beschwerden eines Anwohners, dass sich die Fassade im 9. Stock des Hauses nach außen wölbt und daraufhin wurde dann auch der Bereich unter dieser Fassade abgesperrt, dass, falls eben Teile herunterfallen, niemand davon getroffen wird. In der Nacht von Sonntag auf Montag in dieser betreffenden Woche ist dann tatsächlich auch ein ungefähr 25 Quadratmeter großes Stück abgefallen. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist ein ziemlich großes Fassadenteil, was da abgebrochen ist und ist auch in diesen abgesperrten Bereich gefallen. Das heißt, es wurde auch niemand verletzt. Die Bauaufsicht hat daraufhin Gutachter zu dem Haus geschickt und die haben festgestellt, dass die Statik von dem Haus in Ordnung ist. Allerdings könnten weitere Fassadenteile abfallen und daher hatte man dann schon vor, die Fassade dann Mitte der Woche abzunehmen, damit eben keine weiteren Teile herabfallen. Dazu kam es dann allerdings nicht mehr.
Genau, das heißt, wie kam es dann zu der Evakuierung und wer wurde evakuiert, wie und warum genau?
Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, war es unklar, ob weitere Teile der Fassaden abfallen können und dadurch auch Menschen gefährdet werden, die eben unter dem Hochhaus entlanglaufen. Und außerdem hat man eben festgestellt, dass es so vorgelagerte Treppenhäuser an dem Hochhaus gibt, die auch durch diese herabfallenden Teile betroffen sein können. Und außerdem war in dem abgesperrten Areal auch der Aufstellungsplatz für die Feuerwehr. Das heißt, eine sichere Rettung der Bewohner, falls es jetzt anfangen sollte zu brennen, konnte dann auch nicht mehr garantiert werden. Und deshalb hat die Bauaufsicht dann entschieden, dass es alternativlos ist, dieses Haus zu evakuieren. Und das Ganze hat dann auch tatsächlich nachts stattgefunden. Also die Entscheidung wurde ja dienstagabends wohl getroffen und ab 22 Uhr war das Haus dann auch gesperrt und wurde dann nach und nach von der Polizei geräumt. Das heißt, die Menschen haben ja teilweise schon geschlafen oder waren eben in ihren Wohnungen. Und da hat dann halt die Polizei geklingelt und ihnen mitgeteilt, dass sie jetzt ihre Wohnungen verlassen müssen. Sie hatten dann noch einige Minuten Zeit, um die wichtigsten Gegenstände zusammenzusuchen, also Dokumente oder Medikamente oder was man halt für wenige Tage braucht. Denn damals ist man auch noch davon ausgegangen, dass das Ganze eben nur wenige Tage andauern würde, dass das Haus gesperrt ist. Und es waren 187 Menschen, die in diesem Haus gelebt haben und die dann aus dem Haus herausgebracht wurden und etwa 80 davon sind dann in eine Notunterkunft gebracht worden in der Babenhäuser Stadthalle. Die wurden da mit dem Bus hingefahren und ja, haben dann da den Rest der Nacht verbracht. Die anderen sind dann auch teilweise bei Verwandten, Freunden und so weiter untergekommen.
Du hast es jetzt eben schon gesagt, man ging davon aus, dass es wenige Tage dauern sollte. Das war Anfang Juni diesen Jahres, jetzt haben wir September. Also ja. Das 11-stöckige Haus ist nun unbewohnbar. Auch nach dem Abtragen der Fassade konnten diese Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren, da da Mängel beim Brandschutz festgestellt worden waren. Und dann kam Anfang August die nächste Hiobsbotschaft, ein Fenster ist aus dem Hochhaus herausgefallen. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, also genau, die Fassade wurde komplett abgetragen, eben damit man ausschließen kann, dass da noch weitere Teile herabstürzen. Und das Ganze hat ungefähr 3 Wochen gedauert, diese Fassade abzutragen. Das waren halt so Fliesen, die von der Wand gemeißelt werden mussten, wirklich einzeln. Da wurde dann beispielsweise auch noch ein 2. Kran dazu geholt, damit das Ganze eben schneller geht. Und man hatte gedacht, dass damit dann eigentlich alles wieder in Ordnung sei und die Bewohner dann wieder zurückkehren könnten. Das war aber nicht so, weil die Bauaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg dann, wie gesagt, Mängel beim Brandschutz festgestellt hat und das Haus somit weiter unbewohnbar war. Und ja, das mit dem Fenster war dann noch eine Sache, die dann noch obendrauf kam. Zu dem Zeitpunkt war das Haus jetzt auch schon ja mehrere Wochen oder Monate dann gesperrt. Ja, da ist aus dem 8. Stock ein Fenster herausgefallen. Warum das herausgefallen ist, kann man bisher natürlich nur vermuten, aber wahrscheinlich war es eben nur mit Bauschaum befestigt und dadurch, dass jetzt die Fassade, die vorher als Stütze gedient hatte, fehlte, hatte das Fenster eben keine Fläche mehr, wo es aufliegt und ist dann ja herausgefallen.
Welche Folgen hat jetzt diese erneute Komplikation? Also wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
Ja, also ganz aktuell ist es jetzt so, dass die Bewohner das Haus überhaupt nicht mehr betreten dürfen. Vorher war es so, dass es immer wieder mal Termine gab, zusammen mit der Bauaufsicht, wo Bewohner nochmal in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, um zum Beispiel persönliche Gegenstände zu holen oder Dinge, die sie halt jetzt beim ersten Termin oder bei der Evakuierung eben zurücklassen mussten, die sie noch brauchen. Das geht jetzt aber aktuell gar nicht mehr. Also es darf niemand mehr ins Haus, auch nicht kurz mal für eine Stunde oder so. Es sei denn, es werden Sicherheitsgerüste aufgestellt. Also so, wie es quasi ganz am Anfang schon mal war, als diese ersten Fassadenteile abgefallen waren oder beziehungsweise die Fassade sich gewölbt hatte. Da hatte man ja auch einen Teil abgesperrt. Also das müsste jetzt wieder errichtet werden oder Sicherheitsgerüste, dass eben sichergestellt werden kann, dass von oben nichts auf Leute herabfällt, die in das Haus gehen wollen. Und außerdem müssen auch alle Fenster natürlich jetzt überprüft werden, auch statisch, weil man ja nicht weiß, ob es noch weitere Fenster gibt, die genau wie dieses herausgefallene Fenster eingebaut waren und dementsprechend auch herausfallen könnten. Das dauert natürlich auch einige Zeit. Und was außerdem natürlich noch gemacht werden muss, ist der Brandschutz, den wir vorher schon angesprochen haben. Da gibt es verschiedene Vorgaben, die die Bauaufsicht des Landkreises jetzt an die Hausverwaltung gestellt hat. Also einmal müssen verschiedene Löschwasserpumpen eingebaut werden. Das wurde allerdings mittlerweile schon repariert, also das ist quasi abgehakt. Es gibt aber noch 2 weitere Bedingungen, unter anderem Brandschutzwände und eine sogenannte Spüllüftungsanlage, die in diesem Haus eingebaut werden soll. Also das sind eben alles Dinge, die dafür sorgen sollen, dass das Treppenhaus rauchfrei bleibt, wenn es brennt und die Sicherheit der Bewohner gewährleisten sollen. Und das fehlt eben. Solange diese Beauftragungen nicht da sind, wird das Haus auch weiterhin gesperrt bleiben.
Du hast es eben schon gesagt, der Fall zieht sich jetzt über Monate hin. Woran liegt es, dass eben diese Sanierung und diese Maßnahmen, die du eben beschrieben hast, die müssen ja passieren? Also warum zieht sich das so lange und warum können diese Bewohner jetzt eben noch nicht zurückkehren?
Dass es eben jetzt noch so lange andauert, liegt eben daran, dass die Hausverwaltung natürlich Geld braucht, um diese ganzen Maßnahmen zu bezahlen. Und dieses Geld kommt von den Eigentümern. Das heißt, das sind alles Eigentumswohnungen, die natürlich auch teilweise vermietet sind dann wieder, aber es sind ungefähr 60 Eigentümer in diesem Haus und die zahlen Hausgeld und es gibt natürlich auch Eigentümerversammlungen, wo dann Sonderumlagen beschlossen werden können, wie zum Beispiel jetzt für solche Fälle. Dieses beschlossene Geld, diese beschlossenen Summen müssen die Eigentümer dann an den Hausverwalter zahlen. Und er kümmert sich dann um die Beauftragung der Handwerker. Jetzt ist es allerdings so, dass schon in der Vergangenheit immer wieder Konflikte da waren, vor allem auch mit der Zahlungsbereitschaft mancher Eigentümer. Das heißt, einige haben da wohl schon seit Jahren ihr Hausgeld nicht mehr regelmäßig gezahlt. Da laufen auch Klagen. Und die Hausverwaltung sagt eben nun, dass bisher noch nicht das nötige Geld auf dem Konto angekommen ist, um diese Handwerker zu beauftragen. Und sie kann natürlich die Handwerker nicht beauftragen, wenn kein Geld da ist. Wie man sich vorstellen kann, dauert so etwas dann ziemlich lange. Natürlich kann der Hausverwalter jetzt gegen die Eigentümer, die nicht gezahlt haben, klagen oder erstmal Mahnungen verschicken und dann den Klageweg gehen. Aber auch das dauert natürlich ziemlich lange.
Jetzt ist natürlich eine Frage, die wahrscheinlich irgendwie alle brennend interessiert. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass das Gebäude so marode wurde? Also ist das vielleicht auch schon so ein Ansatz der Erklärung, eben diese fehlenden Gelder schon zu Beginn?
Ja, das kann auf jeden Fall ein Erklärungsansatz sein. Zumindest ist das eben die Sicht der Hausverwaltung. Die Eigentümer haben natürlich teilweise noch mal eine andere Sicht darauf. Das Gebäude ist von 1968, also ist auch einfach schon älter. Aber es gibt natürlich auch einen erheblichen Sanierungsstau an diesem Gebäude. Also bereits 2020 wurden von Seiten der Bauaufsicht Mängel an diesem Hochhaus festgestellt, weil solche Häuser werden ja regelmäßig kontrolliert. Und da hat man eben festgestellt, dass zum Beispiel die Brandschutzwände eingezogen werden müssen und diese Brandschutzauflagen erfüllt werden müssen. Und auch Schäden an der Fassade waren damals schon festgestellt worden. Allerdings waren diese Schäden noch nicht so gravierend, dass man jetzt damit rechnen konnte, dass die Fassade abfällt oder wirklich Menschen dadurch gefährdet werden. Deshalb ist damals auch noch nichts an der Fassade passiert. Allerdings lag seit Juli 2020 schon eine Baugenehmigung vor für eben diese Brandschutzmaßnahmen. Passiert ist dann aber erstmal nichts, bis heute eben. Und da kann man sich natürlich fragen, wieso. Die Hausverwaltung verweist eben darauf, dass bisher immer das Geld gefehlt hat und auch Corona kam dann noch dazwischen. Da war es natürlich auch schwieriger, solche Eigentümerversammlungen abzuhalten, auf denen man noch zusätzliche Gelder hätte beschließen können. Allerdings hat der Hausverwalter selbst auch selbstkritisch angemerkt, vielleicht hätte er etwas mehr darauf drängen müssen, die Eigentümer etwas mehr noch informieren müssen, wie drängend die Lage wirklich ist. Denn insgesamt schätzt der Hausverwalter den Investitionsbedarf in dieses Gebäude auf 8 bis 10 Millionen Euro. Bis der Zustand wieder in Ordnung ist. Das hat er so bei der Pressekonferenz gesagt. Die Eigentümer haben dann natürlich teilweise noch mal eine andere Sicht und werfen der Hausverwaltung da auch teilweise eine intransparente Politik vor oder Gelderveruntreuung steht sogar im Raum. Das sind Vorwürfe einiger Eigentümer gegen die Hausverwaltung. Also da gibt es auf jeden Fall einen Konflikt.
Als die Evakuierung damals stattgefunden hatte, du hattest es gesagt, 187 Menschen wurden dort evakuiert. Viele davon sind bei Freunden und Verwandten untergekommen, aber einige sind eben auch in die Notunterkunft. Ihr wart dort vor Ort. Wie ging es da den Menschen? Wie war das vielleicht aber auch für euch, so als Redakteure dort vor Ort?
Ja, also verschiedene Kollegen von mir waren vor Ort und man sieht natürlich dann, dass hinter dieser ganzen Geschichte Menschen dahinter stecken, wie viele Menschen da eigentlich betroffen sind. Es sind ja auch nicht nur Erwachsene, es sind auch Kinder, ganze Familien, die dann in dieser Notunterkunft unterkommen mussten und ihr Zuhause verloren haben. Und was man natürlich auch in so einer Situation nicht vergessen darf, wenn man dann in dieser Notunterkunft steht, ist, dass man ja quasi im Wohnzimmer dieser Menschen steht, weil das war in dem Moment dann denen ihr Zuhause. Und da muss man natürlich auch als Reporter ein bisschen aufpassen und die Privatsphäre der Menschen wahren. Und das ist auch ein Grund, warum die Stadt Babenhausen dann auch den Zugang zu der Notunterkunft beschränkt hat. Also dass Reporter beispielsweise dann nur noch in das Foyer der Unterkunft gehen sollten und nicht mehr in den Hauptraum, wo dann die Menschen auch wirklich gelebt haben.
Die Notunterkunft gibt es aber heute so gar nicht mehr, richtig? Was ist mit den Menschen passiert, die dort untergekommen sind?
Genau, die Unterkunft gibt es nicht mehr. Die Menschen hatten 3 Wochen ungefähr dort gelebt. Dann wurde die Notunterkunft nach und nach aufgelöst. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch 55 Menschen, die in der Stadthalle untergebracht waren. Für diese Menschen hat die Stadt Babenhausen dann Wohnungen organisiert. Andere Menschen haben sich andere Unterkünfte bei Freunden oder Verwandten gesucht oder manche sogar auch im Hotel. Also ja, diese Notunterkunft gibt es nicht mehr. Allerdings gibt es noch etliche Menschen, die eben auf der Suche sind nach einer Wohnung. Die Stadt Babenhausen ruft da auch immer wieder dazu auf, wenn man Wohnraum zur Verfügung stellen kann, sich bei der Stadt zu melden, damit eben die Menschen, die jetzt aktuell beispielsweise sehr beengt irgendwo bei Verwandten oder Freunden leben, auch noch neue Wohnungen bekommen, noch irgendwo unterkommen. Und es gibt auch Menschen, die teilweise jetzt in ihrer Garage leben oder in einem Schrebergarten.
Was war denn ein Moment, der dir oder vielleicht auch euch im Team ja bei dieser Berichterstattung besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also mir persönlich vor allem die Pressekonferenz, auf der dann klar wurde, dass die Bewohner eben nicht mehr so schnell zurückkehren können in ihre Wohnungen. Es war auch so, dass diese Pressekonferenz sehr spontan einberufen wurde. Das heißt, Donnerstagabends, ich glaube, es war nach 20 Uhr, kam da eine Einladung des Landkreises für eine Pressekonferenz, die schon am nächsten Vormittag stattfinden sollte. Und damit war uns dann auch klar, dass es da auf jeden Fall Neuigkeiten geben muss und dass die ganze Sache wohl schwieriger sein wird als erwartet. Auf der Pressekonferenz wurde auch mehrfach nachgefragt, wann können die Menschen denn zurück in ihre Wohnungen? Aber keiner der Verantwortlichen konnte auf diese Frage eine Antwort geben, sondern es wurde nur gesagt, auf unbestimmte Zeit ist das Haus unbewohnbar.
Das war der aktuelle Stand zu dem maroden Wohnhaus in Babenhausen. Alle Texte und wichtigen Links gibt's natürlich in den Shownotes. Und damit heißt es für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.